Du wünschst dir Komfort und Sicherheit von einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Start jetzt mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter. Ganz einfach auf truewealth.ch.
Heute bei «Apropos» die Unruhe im Iran. Seit Anfang Jahr haben im Iran so viele Menschen gegen das Regime protestiert wie noch ganz selten.
Ein Bild der Proteste im Iran vor Tagen aufgenommen. Weiterhin gelangen nur wenige Informationen aus dem Land wegen der andauernden Internetsperre. Was aber nach außen dringt, sind die Zahlen der Menschen, die bei den Demonstrationen zu Tode kamen.
Large crowds of protesters have marched through the Iranian capital Tehran in what's been described as the largest demonstrations against the ruling regime for more than 15 years.
Für einen Moment haben wir das Gefühl gehabt, der Aufstand der Bevölkerung könnte Erfolg haben. Doch dann hat der Ayatollah mit aller Härte durchgegriffen. Tausende Menschen sind gestorben. Protestiert wird jetzt kaum mehr. Ist das jetzt gewesen? Hat sich das Regime durchgesetzt? Und was ist mit dem Versprechen der Amerikaner, den Menschen im Iran zu helfen? Das sind Fragen, die uns bei «Apropos» interessieren, im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basel» und der «Berner Zeitung» und den anderen der Medientiteln. Zugeschaltet ist Raphael Geiger, Türkei-Korrespondent für die «Süddeutsche Zeitung» und dem «Tagesanzeiger». Ich heiße Philipp Loser. Hallo Raphael.
Hallo Philipp.
Raphael, was weiss man genau über die aktuelle Lage im Iran?
Ja, darauf werden wir, glaube ich, gleich noch zu sprechen kommen. Man weiß eben immer noch nicht sehr viel, deshalb, weil das Land nach wie vor vom Internet abgeschottet ist. Aber man weiß, würde ich sagen, genug, um einschätzen zu können, wie gewalttätig oder wie gewaltvoll das Regime bei diesen Protesten jetzt zugeschlagen hat. Man muss einfach davon ausgehen, dass da eine fünfstellige Zahl an Menschen getötet, erschossen worden sind. Und angesichts dessen müssen wir im Moment leider sehen, eben, dass die Leute Angst haben, dass sie sich kaum noch auf die Straßen trauen, einfach weil das Risiko zu groß ist. Das heißt, im Moment die Lage zusammengefasst ist ja eine erzwungene, ja, man kann fast sagen, eine bleierne Ruhe im Land.
Du hast gesagt, das Internet ist abgeschaltet, ausländische Korrespondentinnen und Korrespondenten werden nicht ins Land gelassen. Wie erfahren wir denn überhaupt, was im Iran gerade passiert?
Ja, also da bleiben uns im Moment immer noch dieselben Wege wie auch letzte Woche schon, nämlich dass wir hoffen, dass einzelne Menschen einen Starlink-Zugang haben, also sprich mit dem Satelliten-Internet von SpaceX, von Elon Musk. Das sind wenige, die das nutzen, teils unter Lebensgefahr, weil es natürlich strafbar ist in Iran, um Informationen aus dem Land zu schmuggeln. Dann, das habe ich letzte Woche selber mal machen können, kann man mit Menschen sprechen, die das Land gerade verlassen haben. Denn die Grenzen sind nach wie vor offen. Also ich war letzte Woche an der türkisch-iranischen Grenze, ganz im Osten der Türkei und konnte dort mit Einzelnen reden, die gerade über die Grenze gegangen sind. Teilweise eben einfach nur, um online zu sein. Ne? Also nur dafür, um sich mal mit den Angehörigen im Ausland überhaupt melden zu können. Und was jetzt auch wieder möglich zu sein scheint, das habe ich selber noch nicht erfahren, aber es gibt wohl die Möglichkeit, aus dem Land heraus über Festnetz zu telefonieren. Das machen Menschen, die eben Familien im Ausland, in Europa, in Amerika haben. Die rufen jetzt an. Kurze Anrufe sind das, weil es sehr teuer ist. Und man kann natürlich am Telefon auch nicht offen reden. Also es ergibt sich insgesamt so ein Gesamtbild aus verschiedenen Fragmenten von Informationen, von Videos, Fotos online und einzelnen Gesprächen.
Nur mal ein Detail, das mich schon von Anfang an interessiert hat. Wie kann ein Land das Internet einfach so abschalten?
Das ist offenbar, das habe ich mir jetzt auch technisch erst erklären lassen müssen, im Iran schon über die Jahre vorbereitet worden. Eben, also die Iraner oder das iranische Regime hat so ein nationales Internet geschaffen. Das hat auch viele jetzt, glaube ich, überrascht, dass sie den Traffic wirklich auf quasi 0% runterfahren haben können. Also das ist eine dieser technischen Dinge, die die Autokratie dort in den letzten Jahren entwickelt hat. Auch mit Hilfe aus dem Ausland natürlich. Man weiß ja auch, dass die Iraner zum Beispiel Gesichtserkennungssoftware aus China importiert haben und solche Dinge. Also eben die technische Perfektion der Diktatur sozusagen.
Angefangen hat der Aufstand der Menschen im Iran am Anfang des Jahres. Warum haben die Leute protestiert?
Ja, also angefangen hat es am 28. Dezember mit einzelnen Kundgebungen im Basar in Teheran. Der Basar in Teheran, das weiß man wahrscheinlich nicht so genau, wenn man Iran nicht kennt, ist eine sehr wichtige symbolische Institution in dem Land, weil die Basar-Händler damals 79 bei der Islamischen Revolution schon sehr entscheidend waren, also beim Sturz des Schahs und eben dabei das aktuelle Regime an die Macht zu bringen. Ja. Und diese Händler, das ist eigentlich eher ein konservatives Milieu, würde nicht sagen Regime treu, aber jetzt nicht die typischen Demonstranten oder die typischen Protestierenden. Die haben angefangen zu demonstrieren aus wirtschaftlichen Gründen, weil der Rial, also die Landeswährung, massiv abgewertet hat. Im Dezember nochmal, nachdem er die letzten Jahre im Wert abgestürzt ist. Also eine Form, die man sich kaum vorstellen kann. Und dadurch eine enorme Hyperinflation entstanden ist. Und die Leute ja tatsächlich einfach gar nicht mehr im Iran wissen, wie sie ihr Leben noch bezahlen sollen. Und da war eben diese eine Abwertung dann der eine Funke, den es gebraucht hat.
Offenbar hat auch eine Dokumentation von der BBC über die Schauspielerin Taraneh Ali Dosti einen grossen Einfluss gehabt. Was genau für einen Einfluss und um was ist dort gegangen in dieser Doku?
Ja, das hat damit zu tun, dass du warst ja vor 3 Jahren eben die letzten großen Proteste im Iran waren, diese Frau-Leben-Freiheit-Bewegung damals, wo es eben stark um Freiheitsrechte ging. Ja. Und was davon geblieben ist, ist, dass das iranische Regime zumindest in den letzten Monaten den Kopftuchzwang auf den Straßen nicht mehr so durchgesetzt hat und das so, ja, so einzelne kleinere Freiheiten auch so im Leben erlaubt hat, ja, so ein bisschen mehr Luft zum Atmen den Leuten gegeben hat. Gleichzeitig sind aber natürlich alle, die im öffentlichen Leben stehen, zum Beispiel die Schauspielerin in dieser von dir jetzt erwähnten BBC-Dokumentation gezwungen, genauso wie jetzt zum Beispiel ausländische Reporterinnen, wenn sie nach Iran reisen, sich zu verschleiern, ja. Und diese Schauspielerin hat eben dann öffentlich gesagt, dass sie da nicht mehr mitmacht, also dass sie als Schauspielerin nicht was darstellen kann, was eigentlich in der Realität gar nicht mehr stattfindet oder nicht mehr ihrer Lebensrealität entspricht. Damit hat diese Dokumentation einen Nerv getroffen. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, über 20 Millionen Aufrufe hatte die im Iran. Ja. Also hatte ein enormes Publikum. Und hat die Leute ja ein bisschen daran erinnert, dass eben diese letzten Proteste schon auch was gebracht haben und diesen Geist von damals wieder zurückgebracht, ne? Und so eine Stimmung erzeugt, die jetzt genau in diese aktuellen Proteste dann übergegangen ist.
Das ist ja interessant, dass das Regime die eigenen Regeln nicht mehr in allerletzter Konsequenz durchzieht, oder? Gar was Kopftuch angeht.
Genau, das hat mich auch, muss ich sagen, bei meiner letzten Iran-Reise total überrascht. Also das war im August jetzt nach dem Krieg gegen Israel. Da konnte ich das letzte Mal einreisen nach Teheran und habe da gemerkt, so im Vergleich zu meiner Reise ein Jahr zuvor, hat sich da enorm was verändert. Also einfach im Straßenbild. Die Frauen haben mit diesem zivilen Ungehorsam erzwungen, dass das Regime diese Regeln nicht mehr hat durchsetzen können. Es gab jetzt auch im Dezember zum Beispiel erst auf dieser iranischen Ferieninsel Kish im Persischen Golf einen Marathonlauf, wo fast alle weiblichen Teilnehmerinnen eben unverhüllt waren. Ja. Also da ist wirklich eine neue Realität entstanden, die schon eben auch die schwindende Macht des Regimes gezeigt hat, absolut.
Was aktuell im Iran passiert, ist der 5. Aufstand innerhalb von kurzer Zeit. 2009, 2017, 2019 und 2022 sind die Leute schon mal auf die Straße gegangen. Bevor wir jetzt nochmal konkret aktuelle Proteste zuwenden, warum hat es damals nicht geklappt mit dem Wechsel vom Regime?
Also ich glaube, grundsätzlich gesagt ist es natürlich immer wahnsinnig schwierig, so eine Diktatur zu stürzen, ne? Allein von der Straße aus. Es ist enorm schwer, wenn nicht innerhalb eines Apparats, so wie damals in der damaligen DDR zum Beispiel, ja, oder in anderen Beispielen, wenn da nicht Risse auftreten im System selbst, wenn nicht so ein Moment des Kontrollverlusts entsteht seitens der Diktatur, ne, seitens des Regimes. Also wenn wir es durchgehen, 2009 waren es noch Proteste innerhalb dieses politischen Systems der Islamischen Republik, da gab es ja Präsidentschaftswahlen und da gibt es immer noch, die mehr oder weniger pro forma sind, aber damals gab es eben einen Gegenkandidaten 2009 bei der Wahl, der gesagt hat, mir ist diese Wahl gestohlen worden durch Wahlfälschung. Das heißt, der hat selber die Proteste angeführt. Das war ein Proteste gegen dieses gefälschte Wahlergebnis. Da ging es noch nicht so stark darum, dieses ganze System zu überwinden. Bei den anderen Protesten seitdem, die waren kleiner und auch da war das System noch wesentlich, ja, es ist immer noch intakt, aber damals war es noch deutlich stärker. Darf ich nicht vergessen, damals war Iran noch dabei, quasi die Hegemonialmacht im Nahen Osten sein zu wollen. Ne? Es gab überall die Milizen im Libanon, in Syrien, im Irak und so weiter. Der Einfluss war groß. Die Wirtschaftskrise war auch noch nicht so akut, wie sie jetzt ist. Also die Sicherheitskräfte waren damals noch mehr in der Lage, sowas einzuhegen. 2022, dann vor 3 Jahren, war schon ein bisschen anders. Also es ging damals auch über Monate hinweg. Und es hat das System schon von der Bewährungsprobe gestellt, was es am Ende dann eben überwunden hat, dank Gewalt auch schon. Und danach aber, ne, ist ja auch erst all das passiert, was uns jetzt eben jetzt bewegt. Also die ganzen Kriege im Nahen Osten, die das iranische Regime immer weiter geschwächt haben. Und die Proteste jetzt waren auch echt nochmal größer, nochmal von einer breiteren Mehrheit im Volk getragen als vor 3 Jahren. Also es gab immer Gründe, warum es nicht geklappt hat. Und ja, was eben auch dazu führt, dass das Regime jetzt deutlich mehr Gewalt nochmal anwenden musste, ne, als bei den früheren Protesten, und deutlich mehr Leute umbringen hat lassen als damals, um dem irgendwie Herr zu werden.
Jetzt reden wir über die aktuellen Proteste, wo ja auch aus dem Land rausgedrungen ist, wie wahnsinnig brutal das Regime auf die Proteste reagiert hat. Was weiß man darüber, wie viele Menschen gestorben sind?
Also die Schätzungen, die man jetzt hat, die steigen immer noch quasi von Tag zu Tag. Man geht jetzt im Moment davon aus, dass es wohl mindestens 16.000 sind, andere sagen 18.000 Todesopfer. Das ist insofern, glaube ich, realistisch, weil das Regime schon jetzt von 5.000 spricht. Und das ist ganz sicher eine untertriebene Zahl. Also kannst du dir vorstellen, was da passiert sein muss, wenn man auf den Straßen, ja, 16.000, 18.000 oder wie viele auch immer Menschen erschießt innerhalb von 2 oder 3 Abenden. Das muss ein einziges Massaker gewesen sein.
Es sind ganz viele Leute verschleppt und inhaftiert worden. Was droht denen?
Genau, das kommt natürlich dazu. Tausende, geht auch immer noch weiter, werden immer noch Leute festgenommen jetzt so quasi im Nachhinein. Denen drohen verschiedenste Strafen. Die Justiz im Iran ist sehr intransparent. Es gibt dort so Straftatbestände wie Kriegsführung gegen Gott, frei übersetzt jetzt, worauf die Todesstrafe stehen kann. Das heißt, es kommt auf die einzelnen Fälle an, aber wir wissen von den letzten Protesten, das sind auch einzelne Menschen hingerichtet worden, einzelne Demonstranten. Andere bekommen Haftstrafen. Ja, also was wir sehen werden, ist eine Reaktion des Justizsystems, die abschrecken soll. Und bisher gab es zwar wohl noch keine Hinrichtungen, vermutlich eben auch, weil Donald Trump das sich jetzt auf die Fahnen schreibt, dass er das angeblich verhindert habe, also aus politischen Gründen, aber das heißt nicht, dass es nicht doch noch zu Hinrichtungen kommt.
Warum hat das Regime dermaßen brutal auf die Demonstrationen reagiert?
Ja, das kann ich natürlich nur interpretieren. Er spricht dafür, dass das Regime erkannt hat, spätestens am Donnerstagabend der vorvergangenen Woche, nachdem ganz viele Leute auf die Straßen gegangen sind, auch auf den Aufruf von Reza Pahlavi, das ist der im Exil in Amerika lebende Sohn des letzten Schah.
The so-called Islamic Republic is not the government of Iran. It is a hostile occupying force that hijacked our homeland. Ali Khamenei and his thugs have committed mass crimes against the Iranian people and against all of humanity. And just like those other tyrannies, the Islamic Republic will fall. Not if, but when.
Dass da eben so eine kritische Masse entstanden ist in den iranischen Städten und im ganzen Land, dass das Regime erstens am selben Abend das Internet abgestellt hat und entschieden hat, dass sie jetzt mit einer Schockstrategie vorgehen müssen. Weil es sonst zu groß wird, dass es eben zu so einem kritischen Punkt kommen könnte. Und es gibt jetzt Berichte, wonach eben das Regime andere Beispiele studiert hat. Zum Beispiel 1989 in China beim Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Ne? Und gesehen hat, so geht man also als Diktatur mit Aufständen um. Man setzt eben so ein Zeichen, indem man ganz schnell schockartig auf Leute schießt, hohe Opferzahlen, sodass das Land unter Schock steht und wie man ja jetzt auch sieht, eben wie gelähmt ist dass sich die Leute eben wirklich nicht mehr auf die Straßen trauen, erstmal, weil sie, ja, also selbst Leute, die dort aufgewachsen sind in Iran, haben sowas noch nicht erlebt, ne? Also diese Art des Mordens auf der offenen Straße in ihren eigenen Städten, dass man wirklich mit scharfer Munition gezielt Leute erschießt, da waren die selbst erstaunt. Und insofern ist es natürlich das, was wir jetzt sehen, schon eben ein Sieg dieser Gewalt. Ja.
Du hast vorhin den Donald Trump erwähnt und die USA, die Rolle der USA. Trump hat gesagt, er würde Leute im Iran helfen, er würde sie schützen.
To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. And all I say to them is help is on its way. And I say, make Iran great again.
Was ist der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass Trump nicht geholfen hat. Er hatte sogar geschrieben, help is on the way, und hat die Leute noch dazu aufgefordert, dass sie auf den Straßen bleiben sollen. Was man natürlich schon ja eigentlich als zynisch bezeichnen muss. Ne? Also riskiert weiterhin euer Leben, und dann am Ende ist die Hilfe ihnen doch nicht gekommen. Es gibt die Vermutung oder den Verdacht, dass die Iraner auf die US-Regierung eingewirkt haben über indirekte Gesprächskanäle, dass sie gesagt haben, wir schenken euch, also Trump, jetzt ein gewissermaßen einen symbolischen Sieg, in dem angekündigte Hinrichtungen erstmal nicht stattfinden, was natürlich überhaupt nicht heißt, dass sie nicht doch noch stattfinden werden. Und man weiß auch, dass viele Länder hier in der Region gegen einen amerikanischen Militärschlag waren, unter anderem die Türkei, aber auch die arabischen Länder, weil die fürchten, dass der Moment mehr Instabilität als ein geordneter Übergang dabei rausgekommen wäre. Selbst die Israelis waren offenbar dieser Ansicht. Es kann aber sein, das ist immer noch offen, ne, dass es trotzdem noch zu einem Krieg kommt. Einerseits wegen der Bewegung im Iran, aber andererseits auch wie letztes Jahr schon wegen des Atomprogramms der Iraner und auch wegen der ballistischen Raketen, von denen Israel sich bedroht fühlt. Also dass wir dieses Jahr nicht doch noch einen zweiten Krieg zwischen USA, Israel und Iran sehen werden, das ist immer noch nicht ausgeschlossen.
Angefangen haben die Proteste Anfang des Jahres oder Ende Dezember, du hast gesagt. Jetzt haben wir das Gefühl, sind die Leute durch die massive Gewalt recht eingeschüchtert. Sind jetzt die Demonstrationen vorbei? Ist der Aufstand vorbei?
Ja, für den Moment ist es einfach wahnsinnig gefährlich, ne? Man kann sich vorstellen, dass iranische Eltern jetzt gerade ihren Kindern verbieten und die anflehen, dass sie nicht auf die Straße gehen, nach den Bildern, die man eben aus den Leichenschauhäusern sieht, ja. Also sich so einer Gewalt gegenüberzustellen, das braucht ja immer den Moment, dass man davon ausgeht, dass es klappen könnte. Also dass man sich innerhalb von so einer großen Masse fühlt und denkt, so jetzt ist es soweit. Wenn man aber so sehr von dieser Gewalt geschockt ist und gar nicht mehr daran glaubt, dass es funktionieren kann mit solchen Protesten, und dann auch merkt, dass das Ausland eben doch nichts unternimmt, dann ist das natürlich extrem demoralisierend. Ich will aber noch einen zweiten Punkt sagen. Das ist für den Moment vorbei. Es ist aber auch so, dass das iranische Regime auf Dauer eigentlich nicht stabil sein kann und nicht funktionieren kann. Ne? Dafür gibt es einfach einige Faktoren. Die Wirtschaftslage, die immer noch schlechter wird, die Stimmung jetzt zwischen Regime und Volk, die ja fast gegenseitiger Hass ist, ja, muss man sich vorstellen. Also das ist nicht mehr so aneinander vorbeileben oder so, sondern die Leute sind hasserfüllt. Und es kann auch sein, dass es eben dann doch, dass sich Einzelne radikalisieren und nicht mehr nur demonstrieren, sondern auch andere Formen des Widerstands finden gegen das Regime. Also ich würde schon die Prognose wagen, dass dieses Regime irgendwann fallen wird. Nur wann, das wissen wir natürlich nicht.
Aber kurzfristig kann man schon sagen, es ist so banal wie brutal. Das Regime geht mit Gewalt gegen die eigenen Menschen vor und der Protest ist mal gestoppt.
Man muss es leider für den Moment so zusammenfassen. Wenn die einen auf die Straße gehen und Parolen schreien und gegenüber fahren paramilitärische Verbände auf und schießen mit Maschinengewehren, dann kann man nicht mehr protestieren. Dann ist ein Protest, eine Demonstration erstmal so vorbei. Aber trotzdem nochmal, das heißt nicht, dass es komplett vorbei sein muss, aber klar, im Moment ist es wirklich erstickt.
Was bräuchte es denn für den Wechsel vom Regime?
Also ich glaube, das, was das Regime gefürchtet hat, ne? Als es eben dann den Blackout, die Internetsperre verhängt hat und gesagt hat, jetzt schießen wir scharf und erschießen Zehntausende Menschen. Das war das Szenario, vor dem das Regime Angst hat, nämlich Unruhen im Land selbst und Eingreifen von außen zur selben Zeit. Man weiß, dass der oberste Führer, Ali Khamenei, also das de facto Staatsoberhaupt, auch schon von anderen Regimegrößen genau davor gewarnt worden ist. Also das will man vermeiden, ne? Weil dann könnte es natürlich schon innerhalb des Apparats einfach zu einem gewissen Chaos kommen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, Angriffe wie die von Israel letztes Jahr, wo einzelne Generäle, die höchsten Generäle der Revolutionsgarden, also mit die mächtigsten Männer im Land, in ihren Wohnungen von den Israelis getötet worden sind, ja. Wenn das jetzt zusammen viele mit Aufständen auf den Straßen, dann könnte natürlich sein, dass gewisse innerhalb des Apparats versuchen, gegen die aktuelle Führung zu putschen. Wäre zum Beispiel eine Überlegung. Ich spekuliere jetzt, ne? Das weiß man natürlich nicht. Es könnte sein, dass einzelne Befehlsketten nicht mehr funktionieren, dass Chaos ausbricht. Also, dass auf einmal eben dieser Kontrollverlust eintritt, den man jetzt eben mit dieser massiven Gewalt verhindern wollte und ja, leider eben auch im Moment verhindert hat. Und das kann natürlich schon sein. Davor haben die, glaube ich, Angst. Und durch die Repression und die wirtschaftliche Misere bleibt das Ganze instabil und das Regime muss sich im Prinzip die ganze Zeit seines eigenen Volks erwehren. Ne? Diese Situation bleibt ja bestehen, also dieselbe Situation, die jetzt zu den aktuellen Protesten auch geführt hat.
Wenn wir jetzt gerade ein bisschen bei den Spekulationen bleiben, wie könnte denn der Iran nach einer erfolgreichen Revolution, nach einem erfolgreichen Aufstand aussehen? Ist es denn realistisch, dass am Schluss das Land und seine Bewohnerinnen und Bewohner irgendwann wirklich frei werden?
Ist natürlich wirklich Spekulation. Mein persönlicher Eindruck ist immer, das ist eben auch nur ein persönlicher Eindruck aus Teheran, dass dieses Land schon bereit ist für eine andere Form der Regierung. Also diese islamistische Regierung mit diesen islamischen Alltagsregeln auch. Das ist ja im Prinzip eigentlich nicht das, was dieses Land will. Das lehnt eine breite Mehrheit ab. Genauso natürlich die Diktatur auf dem Weg zu so einem Übergang lauern aber klar, da lauern viele Gefahren. Ne? Erstmal ist Iran ein Vielvölkerstaat. Es gibt nicht nur die Perser, sondern es gibt auch eine große aserische Minderheit, eine kurdische Minderheit, die Balutschen. Das heißt, da kann natürlich schon vieles entstehen, was so einen geordneten Übergang gefährdet. Ne? Das also so ähnlich, wie wir es in anderen Ländern auch sehen, in Syrien, im Irak. Und es fehlt nach wie vor, auch wenn sich der Sohn des Schahs da so in Stellung gebracht hat, eine Figur, eine geeinte Opposition, ne, die das übernehmen könnte. Die Exilopposition kennt das Land kaum noch. Der Schahs Sohn ist seit 1978 in Amerika. Der kennt dieses Land nicht mehr, seitdem er ein Teenager war. Also einfach ist es nie. Ich glaube aber schon, dass das in Iran durchaus machbar ist. Kann natürlich sein, dass da so die Hoffnung und die Sympathie aus mir sprechen. Und du, letztlich können wir da wirklich nur abwarten und sehen, wie sich das entwickelt. Ich würde sagen, dass es durch die Gewalt, die das Regime angewandt hat, jetzt erstmal sicherer ist, dass diese Gewalt allein es aber nicht retten wird, sondern dass vielleicht sogar die Gewalt das Regime eher gefährdet, weil es eben diese andauernde Spannung in diesem Land nochmal erhöht.
Danke, Raphael.
Ja, danke dir, Philipp.
Das war sie, unsere aktuelle Folge von «Apropos» zu den Aufstand in Teheran und im Iran. Ich habe geschwätzt mit Raphael Geiger, er ist Türkei-Korrespondent von der Süddeutschen und vom Tagesanzeiger. Die Folge von «Apropos» hat Valeria Mazzeo produziert. Ich heiße Philipp Loser, wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.